Das hatte die Urgemeinde auch verspürt, dass sie in Jesus Christus alles haben, was nötig ist zu einem wunderbaren, seligen, Gott wohlgefälligen Leben. Allerdings, dieses Leben ist immer sehr angefochten, wenn man mit Jesus lebt. Wenn man dieses neue Leben völlig ausschöpft und genießt, dann macht sich die Hölle auf, um dieses Leben zurückzudrängen. Und so ging es ja den Aposteln und der ersten Gemeinde auch. Ich lese uns nun die Verse 27 bis 33 aus dem 5. Kapitel der Apostelgeschichte, wo es darum geht, dass der Vorrang des Lebens mit Jesus Christus immer gegeben sein muss. Als sie sie brachten, also vom Tempel, denn sie waren ja nicht mehr im Gefängnis, als sie die Apostel brachten, stellten sie sie vor den Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht mit Ernst geboten, dass ihr nicht solltet lehren in diesem Namen? Und sehet, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt dieses Menschenblut über uns führen. Petrus aber antwortete und die Apostel und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen, denn den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesum auferweckt, welchen ihr erwürgt habt und an das Holz gehängt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht, zu einem Fürsten und Heiland, zu geben Israel Buße und Vergebung der Sünden. Und wir sind seine Zeugen über diese Worte. Und der Heilige Geist, welchen Gott gegeben hat denen, die ihm gehorchen. Da sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und dachten, sie zu töten. Wenn wir aufmerksam mitgelesen oder zugehört haben, ging es ja hier um die Botschaft zur Buße und zur Erlösung von Israel. Von den Heiden war noch gar keine Rede. Es waren nicht die Heiden hier. Es war Israel, die zur Buße geleitet werden sollte. Sie haben ihren Heiland bekommen. Und Tausende aus Israel wurden gläubig. Das ist der Anfang. Es handelt sich hier um eine judenchristliche Gemeinde, die erste. Warum sage ich das? Ich möchte es einfach nur mal betonen, obwohl ihr das ja alle wisst. Betonen, dass die Substanz der Gemeinde Jesu die Erlösten Israels sind. Und die Heiden sind hinzugekommen. Sie waren nicht die Ersten. Und sie werden auch nicht die Letzten sein. Sondern das, was Gott seinem Volk zugesagt hat und dazu ja erwählt hat, das hat er hier getan. Er hat genau den Messias für sein Volk gesandt, dass sie Erlösung empfingen. Und das haben die Apostel gesagt. Genau das ist geschehen, was Gott gesagt hat, dass Israel zur Buße geleitet wird. Natürlich lassen sich nicht alle zur Buße leiten, genauso wenig unter den Heiden. Wir können ja mal in Berlin fragen, wie viel das sind, die sich zur Buße haben leiten lassen. Würden wir staunen, dass das nur ein kleiner Teil ist. Der größte Teil, der sagt, das mache ich alles selbst, ich brauche Gottes Führung nicht. Aber die Substanz der Gemeinde Jesu bestand aus den Gläubigen aus Israel. Die Apostel erlebten in der freudigen Nachfolge, und sie waren wirklich froh in der Nachfolge, sie waren nicht verbissen, so wie viele Christen ja heute sehr verbissen sein können. Sie waren nicht verbissen. Die waren richtig froh im Herzen. Man sah ihnen das an, dass sie was Neues empfangen haben. Aber sie mussten genau das erleben, was der Herr ihnen zuvor gesagt hat. Man wird euch nicht annehmen. Man wird euch in ihre Rathäuser und Synagogen führen. Man wird euch vor Fürsten und Könige führen. und wird euch überantworten. Ihr werdet Schwierigkeiten haben, denn ein freudiges Leben wird nie gerne gesehen. Weil ja die meisten Menschen kein freudiges Leben haben. Dann sind sie sogar neidisch darauf, wenn jemand ein freudiges Leben hat. Sie können sich nicht mitfreuen, weil sie selber das nicht nachvollziehen können. Es sei denn, sie bekehren sich auch. Aber Jesus sagt, das wird nicht so sein. Es wird viele geben, die sich gegen das Geschenk Gottes der Gnade in seinem Sohn Jesus und der Gabe des Heiligen Geistes auflehnen werden. Ich lese mal die Verse aus Matthäus 10, 17, 18 und 20. Hütet euch vor den Menschen. Ein so wichtiges Wort. Ich habe das oftmals auch in der Seelsorge gesagt. Bitte hüte dich doch vor den Menschen. Halte dich doch an Gott. Menschen, die werden dir immer Schaden zufügen wollen. Aber ein Kind Gottes, wo der Geist Gottes wirkt, das wird keinen Schaden zufügen. Es sei denn, die menschliche Seite kommt wieder vor. Die verursacht immer Schaden. Hütet euch vor den Menschen. Das gilt auch für uns heute. Denn sie werden euch überantworten vor ihre Rathäuser und werden euch geiseln in ihren Synagogen. Und man wird euch vor Fürsten und Könige führen. Um meinetwillen. Und zwar zu einem Zeugnis über sie und über die Heiden. Vers 20, denn ihr seid es ja nicht dann, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Also der Herr Jesus hat gesagt, was da alles werden wird. Und genau das hat die Urgemeinde in Israel schon erlebt. All diejenigen, die das Evangelium der Befreiung nicht annehmen wollten, bäumten sich dagegen auf und wollten die fröhlichen Zeugen Jesu aus dem Mittel tun. Wollten sie einsperren, es ist ihnen ja nicht gelungen. Der Engel Gottes hat sie ja herausgeführt und sie haben sie geschlagen, das nützte auch nichts. Und sie haben sie vermahnt, das nützte auch nichts. Die Freude in ihrem Herzen war immer größer. Wir müssen manche Widerwärtigkeiten, das ist uns ja geschrieben, auch zu einem Zeugnis, denn Gemeinde Jesu war nicht nur am Anfang angefochten, sondern bis in unsere Zeit hinein, bis zum heutigen Tage und solange es Gemeinde Jesu auf Erden geben wird, wird das alles stattfinden. Wir müssen also manche Widerwärtigkeiten durch Menschen und sogar durch fromme Leute, denn in Israel waren es ja hier die Frommen sonderlich, die da aufstanden, erleiden, damit der wahre Herzenszustand des Einzelnen offenbar wird. Manchmal wird jemand so richtig gequält und angegriffen und provoziert. Und dann kann man gucken, was kommt denn jetzt raus? Wie bewegt denn der sich? Das glaubt der Mensch meistens von sich aus gar nicht. Der denkt, er ist schon ganz friedliebender. Und plötzlich ist er fast an der Decke. Das wäre aber nicht rausgekommen, wenn die Anfechtung nicht da gewesen wäre. Darum heißt es hier, zu einem Zeugnis über diese Leute und auch die Heiden. Es soll offenbar werden, wer die wirklich sind. Dass sie aggressiv werden können, das haben die von sich selber gar nicht so gedacht. Aber als die Wahrheit plötzlich so auftauchte, dann regte sich in ihnen die Gegenwehr. Dann merkte man, ach, das ist in eurem Herzen. Das sollten sie auch selber merken. Das ist ja nicht nur, dass andere dann mit dem Finger zeigen und sagen, schau mal, was in deinem Herzen ist, wie du dich benimmst. Sondern das sollen sie selber merken und sagen, der bin ich? Oh, da muss ich ja auch Buße tun. Darum soll das offenbar werden. Allerdings, wir lesen ja, dass viele verstockt blieben und trotzdem keine Buße taten. Obwohl ihr Wesen an die Oberfläche kam und ans Licht. Deswegen müssen auch wir heute viele Widerwärtigkeiten von manchen Menschen, manchen Situationen, vielleicht sogar von religiösen Menschen erdulden, damit das Verborgene offenbar wird. Paulus schrieb in Epheser 5, alles was offenbar wird, wird vom Licht gestraft. Was also hervorkommt, wird in das Licht Gottes gestellt und genau aufgezeigt, was es ist, ob es gut ist oder schlecht. Es muss also offenbar werden. So wurden die Apostel also erneut aus dem seelsorgerlichen Zeugendienst, den sie ja an den Mitmenschen verübten, indem sie dem Volk ja sagten, wer Jesus Christus war und ist, wurden sie herausgenommen und vor den Hohen Rat gestellt. Und wir können feststellen, dass drei Dinge der Hohe Rat erkannte. Sie sprachen den Punkt genau an, die Punkte an. Sie wurden eigentlich auch Zeugen von der Wahrheit, nur dass sie sie nicht annahmen. Der erste Punkt, den sie da ansprachen, der Name Jesu ist eine Gefahr. Wieso? Ist er nicht so einer wie alle anderen? Wenn er einer wie alle anderen wäre, ist er doch keine Gefahr. Er ist eine Gefahr für den allgemeinen und religiösen Menschen. Dieser Name darf nicht vor allen anderen Namen genannt werden. Haben wir euch nicht geboten, nicht in diesem Namen zu lehren? Das ist schlimm. Ihr könnt in allen anderen Namen lehren, aber bloß nicht in diesem. Aha, sie haben erkannt, mit diesem Namen hängt was Wichtiges zusammen. Also es wurde offenbar vor ihren Augen, dass da etwas ist, was sie auch für sich vielleicht in Anspruch nehmen sollten. Dieser Name ist kräftiger als alle anderen Namen. Das Zweite, was sie sagten, der Name Jesu ist ja eine Kraft, die viele Menschen anzieht. Seltsam, das kriegen wir auch mit. Und zwar solche Menschen, die nach dem Heil ihrer Seele suchen. Das hielten sie den Aposteln vor. Wollt ihr dieses, ihr habt Jerusalem, so sagten sie erst, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. So viele Menschen sind da gekommen. Das ist ein Name, der zieht offenbar diese Menschen an. Und ein drittes stellten sie auch noch fest, aber nicht positiv für sich, um Umkehr zu halten, sondern sie hielten es den Aposteln vor, aber sie sahen, dass das so seinen Gang nimmt. Sie stellten fest, dass die Ablehnung dieses Namens offenbar Gericht auf sich zog. Denn sie sagten zu ihnen, wollt ihr dieses Menschenblut über uns führen? Wollt ihr, dass wir durch Jesus gerichtet werden? Offenbar ist das ja so. Wäre Jesus Christus nicht die Wahrheit und das Leben, gäbe es ja keinen Grund, das Blut einer der vielen Hingerichteten durch Kreuzigung zu fürchten. Aber sie fürchteten diese Hinrichtung. Irgendwie muss da was Besonderes dran sein. Wenn wir diesen Namen nicht annehmen, vielleicht kommt das Gericht auf uns zu. Also sie sagten eigentlich, was mit dem Namen Jesu zusammenhing. Sie wurden eigentlich Zeugen. Und selbst das, was sie gehört haben durch Pilatus, nahmen sie nicht an. Pilatus hat doch gesprochen von diesem Gerechten. Er nannte Jesus einen Gerechten. Und sie dachten daran, was sie gerufen haben. Gerechter, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wollt ihr das, so sprachen sie zu den Aposteln, wollt ihr das Menschen, dieses Menschen Blut über uns bringen? Wir haben es ja gerufen. Pilatus hat gesagt, er ist ein Gerechter. Aber sie wählten dennoch den Ungerechten, den Barnabas. Den Barabbas, diesen Mörder, so wird er bezeichnet, vor dem gerechten Jesus wählten sie Barabbas. Und dieser ist seitdem stets das Spannungsfeld. Spannungsfeld zwischen Zeugen Jesu und Kinder der Welt. Das Spannungsfeld hat nie aufgehört. Und wo dieses Spannungsfeld abnimmt und aufhört, ist die Frage erlaubt, inwieweit Gemeinde Jesu noch lebendig ist. Wenn sie lebendig ist, ist das Spannungsfeld immer wieder da, Barabbas oder Jesus, Ablehnung oder Annahme. So fürchteten sie das Gericht, darum wollten sie es aus ihren Gedanken abschaffen, durch die Apostel, dass sie diese abschaffen. Denn wenn sie die abschaffen hätten können, dann hätten sie auch den Gedanken, selber unter das Gericht zu kommen, auch abschaffen können. 12-mal wird ja im Neuen Testament von der Hölle gesprochen, von der Gehenna, von dem feurigen Pfuhl. Und wenn man auch in unserer Zeit, das können wir gut übertragen, von der Hölle nichts mehr wissen will, dass sie da ist, von dem feurigen Pfuhl, von diesem Gericht, dann muss man den Satan abschaffen und die Verdammnis, was viele tun. Satan gibt's gar nicht. Es saßen sogar Leute hier in unserer Versammlung, die sich immer aufregten, wenn es um die Tatsache ging, dass es den Teufel gibt. Den gibt's gar nicht. Das ist das Böse in uns. Das sagen manche religiöse Strömungen. Aber es gibt sie. Die Hölle und das Gericht und die Verdammnis. Aber damit will man sich nicht beschäftigen, auch wenn man Jesus nicht annimmt. Deswegen muss man die, die von Jesus reden, aus dem Mittel tun. Aber Jesus selbst sprach im Markus-Evangelium zum Beispiel gleich 3-mal davon, dass es hier um die Gehenna geht, da, wo das Gericht nicht aufhört. Es gibt ja schlaue religiöse Leute, die versuchen aus der Bibel herauszulesen, dass der Teufel auch noch selig wird. Ne? Ist nur eine Frage der Zeit, von Äonen. Aber dem ist nicht so. Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das muss er auch ernten. Hier sagt der Herr Jesus in Markus 9 zum Beispiel, so dich deine Hand ärgert, hau sie ab. Es ist dir besser, dass du als ein Krüppel zum Leben eingehst, denn dass du zwei Hände hast und fährst in die Gehenna, in die Hölle, in das ewige Feuer. Da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Und das Gleiche sagt der Herr Jesus hier auch nochmal über den Fuß, über die Wege, die man damit geht. Es ist besser, den Fuß abzuhauen, als eben in die Hölle geworfen zu werden. Da der Wurm nicht stirbt, ihr Feuer nicht verlischt und ärgert dich dein Auge, so wirf's von dir, es ist dir besser, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, denn dass du zwei Augen habest und werdest in das höllische Feuer geworfen, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Dieser Gedanke muss natürlich ausgelöscht werden, deswegen, wir reden zwar immer von der Liebe Gottes, aber von der Hölle wollen wir nichts hören. Die darf es eigentlich nicht geben. Es darf nur den liebenden Gott geben, den Barmherzigen, der alles übersieht, aber nicht den Richtenden, nicht den Strafenden. Aber Gott ist heilig. Er kann Sünde nicht akzeptieren. Er kann einfach nicht Menschen akzeptieren, die sich nicht reinigen lassen von ihrer Sünde. Sie bleiben auf dem Weg zum Abgrund, auf dem breiten Weg. Gott muss man immer mehr gehorchen als den Menschen. In ihrer Verantwortungsrede hier bei der zweiten Verfolgung sagte Petrus mit den anderen Aposteln und wies deutlich darauf hin, dass das Leben aus Gott grundsätzlich immer die Priorität und den Vorrang vor allen anderen Anordnungen haben muss. Sei es vor dem religiösen Hohen Rat oder sei es vor der weltlichen Obrigkeit. Man muss Gott immer mehr gehorchen als allen. als allem, was wir in der Welt nennen könnten. Gottes Wort hat immer Priorität, weil es das Wort des Lebens ist. Das Wort des Lebens. Und Leben hat immer Vorrang über allem. Ewiges Leben hat Vorrang über allen Aussagen in dieser Welt. Da kann man nennen, was man will. Das ist alles dagegen klein. Gottes Wort, das Wort des Lebens, steht höher als alles. Und das sagten Petrus und die Apostel einfach. Dieser Gehorsam gegen Gottes Wort sollte höher sein gegen sich selbst. Das ist also auch eine Aufgabe. Gottes Wort muss höher stehen als unsere eigenen Gedanken, als jede menschlichen Gedanken. Höher stehen als verwandtschaftliche Beziehung zu Eltern und Freunden und höher stehen als Obrigkeiten. Das wollte hier Petrus und die Apostel sagen. Gott muss in allem mehr geglaubt und mehr gehorcht werden als allen anderen, koste es, was es wolle. Wenn ich auf die drei Punkte kurz eingehen kann, dann lautet es so: Gehorsam gegen Gottes Wort, das Wort Gottes höher stehen als mich selbst. Das hat der Herr Jesus selber gesagt in Lukas 9, Vers 23. Er machte ganz deutlich, wer mir folgen will, der soll sich selbst verleugnen. Also mit anderen Worten, er kann sich nicht wichtig nehmen. Er kann sich nicht wichtig nehmen. Dieses Wort verleugne sich selbst heißt, er versuche nie, Jesus irgendwie zu hinterfragen. Der kann Jesus nicht folgen. Jesus ist Gott. Wer anfängt, Gott zu hinterfragen, kann ihm nicht folgen. Der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich täglich, das heißt, das, was gegen Gott rebellisch zuvor handelte, in Gedanken, Worten und Werken, soll am Kreuze bleiben und folge mir nach. Und Paulus sagt auch dann später, er war ja auch einer, der gerne Gott helfen wollte. Er wollte ja für Gott kämpfen. Er hat es ja versucht, aber musste feststellen, dass das verkehrt war. Er konnte Gott nicht helfen, sondern Gott musste ihm helfen. Wir können Gott auch nicht helfen, sondern Gott muss uns helfen. Und dann sagte er auch zu den Korinthern, die ja noch immer sehr klug, sich für klug hielten, in 1. Korinther 8, Vers 2, wenn jemand glaubt, dass er etwas weiß, dann soll er wissen, dass er noch nicht so weiß, wie er wissen sollte. Also mit anderen Worten, wenn jemand glaubt aus sich heraus, er weiß viel, dann soll er klein werden und merken, das ist noch nicht, was er haben sollte durch Jesus. Das meint der Herr Jesus, der verleugne sich selbst und folge mir nach. Darum auch schon im Alten Testament, in Sprüche 3, wir kennen dieses Wort in Sprüche 3, Vers 5 und weitere, wo gesagt wird von der Weisheit, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht, also das Wort verlassen ist hierbei wichtig zu nennen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Du hast einen Verstand, ich habe einen Verstand, wir haben Verstand, wir können manches denken, aber verlass dich nicht darauf. Wenn du Jesus folgen willst, dann verlass dich auf ihn und nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn, an den Herrn, in allen deinen Wegen, dann wird er dich recht führen. Er wird dich dann recht führen. Denke nicht, dass du weise bist, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das heißt also, Gott in Jesus immer höher achten als das, was ich meine zu verstehen. Das Zweite, auch die Beziehung zu Freunden, Bekannten, Verwandten, Eltern und so weiter, solle niemals die Priorität in unserem Leben bekommen, sondern Jesus immer darüber, viel höher. Selbst dem nächsten Angehörigen gegenüber zogen die Jünger den Willen Gottes vor. Denn der Herr hat ja auch zu ihnen gesagt in Matthäus 7, und das ist jetzt schon eine Beschreibung von dem, was die Jünger auch zuließen und gemerkt haben, dass das wichtig ist. Ja? Vers 32, wer mich bekennt, also hier ging es jetzt nicht um die Familie, sondern wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Ihr sollt nicht denken, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen gegen seinen Vater, gegen die Tochter, gegen die Mutter, gegen die Schwiegertochter, gegen die Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Denn wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Also auch hier, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn etwas dazwischen tritt, zwischen der Nachfolge Jesu und uns, dann soll das, was dazwischen treten will, beiseite gelassen werden. Nachfolge Jesu ist das A und O. Das haben die Apostel verstanden. Deswegen haben sie es den gelehrten Leuten gesagt, die das eigentlich hätten wissen müssen, aber nicht tun wollten. Schon durch Mose sprach der Herr von der Entschiedenheit für Gottes Willen, also das heißt Gottes Willen zu tun, und dem Dienst am Nächsten, auch wenn es dabei menschliche Zerwürfnisse gibt. Du sollst Gott mir gehorchen. Ich lese uns das mal in 5. Mose 33. Da ging es um den Segen der Stämme. Und da hat Mose ausgesprochen über den Stamm Levi. Das sind ja aus dem Stamm Levi, da kam er selber, auch das Priestergeschlecht Aaron und alle Diener, die am Tempel dienen durften, die Leviten. So. Und jetzt sagt er, und prophetischer Segen, wie kann man Gott dienen? Vers 8, dein Recht und dein Licht bleibe bei deinem heiligen Mann, den du versucht hast zu Masser, da ihr hadertet am Haderwasser. Das heißt also, Recht und Licht soll immer bei Gott bleiben. Bei dem, wo es euch schwerfällt, euch ein- und unterzuordnen. Aber da bleibt es, nicht ob bei euch soll das Recht sein, sondern bei ihm. Und dann die Anweisung, wer von seinem Vater und von seiner Mutter spricht, ich sehe ihn nicht. Und von seinem Bruder, ich kenne ihn nicht. Und von seinem Sohn, ich weiß nicht. Diejenigen halten deine Rede und bewahren deinen Bund. Die achten Gott immer höher als die menschlichen Beziehungen. Und die, so heißt es in Vers 10, die werden Jakob deine Rechte lehren und Israel dein Gesetz. Die werden Räuchwerk auf deine Nase legen und ganze Opfer auf deinen Altar. Die sind das, die dich allein für ihre Stärke halten. Und wir haben ein praktisches Beispiel, das uns vielleicht sehr schrecklich vorkommt, aber wir sehen, dass da Menschen waren, die sich wirklich auf die Seite Gottes stellten. Und zwar in 2. Mose 32. Mose erhielt die Gesetzestafeln und kam vom Berg Sinai runter und hörte ein Gejohle, ein Tanzen und Geheule und Gemache und merkte, da ist was verändert worden. Da hatten sie sich ein goldenes Kalb gemacht, weil Mose so lange weg war. Und er brachte das Wort Gottes und sie waren abgewichen in den Götzendienst und er zerschlug diese Tafeln, die er von Gott bekommen hat. Und dann rief er aus in Vers 26, her zu mir, wer dem Herrn angehört. Ihr sollt Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da sammelten sich zu ihm alle Kinder Levi, die Leviten. Und dann sprach er zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, gürte ein jeglicher sein Schwert um seine Lenden und durchgeht hin und zurück von einem Tor zum anderen durch das Lager und erwürge ein jeglicher seinen Bruder, Freund und Nächsten. Mitten durch die Familie, mitten durch die menschlichen Beziehungen. Und die Kinder Levi taten, wie ihnen Mose gesagt hatte, und fielen des Tages vom Volk 3000 Mann. Entschieden für das Wort Gottes. Das ist das, was hier die Apostel durch den Heiligen Geist auch sagten. Ihr sollt Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, ihr fürchtet das Gericht, mit Recht, wenn ihr Gott nicht die Ehre gebt. Aber ihr könnt Jesus im Glauben annehmen. Nicht, dass wir anfangen sollten, andere zu verachten oder zu töten, die dem Herrn nicht folgen. Aber es soll uns ein deutliches Zeichen sein, dafür, wie entschieden wir persönlich für den Willen Gottes eintreten und uns ihm überlassen sollen. Darum sagt der Herr in Matthäus 19, Vers 29, wer in der Entschiedenheit um seines Namens willen vieles verlassen muss und wird, empfängt einen göttlichen Ausgleich. Ich lese mal diesen Vers. Wer verlässt Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker? Jetzt könnten wir einen Punkt machen und sagen, ah ja, das Verlassen, na ja, gehe ich mal weg. Hier steht aber um meines Namens willen, wenn ich sage, dass du kommen sollst. Um meines Namens willen, spricht der Herr. Der wird's hundertfältig nehmen und das ewige Leben ererben. Der kriegt einen göttlichen Ausgleich. Auch der Obrigkeit gegenüber sollen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Im Blick auf die Obrigkeit, die ja Gott zugelassen hat und eingesetzt hat, sollen wir, solange es nicht gegen Gott ist, der Obrigkeit sehr untertan sein. Und wenn wir das nicht tun, dann rebellieren wir gegen Gott. Paulus schreibt in Römer 13, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung. Die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen. Allerdings, wir haben ja gesagt, es gibt Grenzen, du sollst Gott mehr gehorchen, denn den Menschen, in Titus 3, Vers 1, spricht der Apostel, erinnere sie, die Gläubigen, dass sie den Fürsten und der Obrigkeit untertan und gehorsam sein. Und jetzt kommt es wo, in welchen Wegen? Zu allem guten Werk bereit. Wenn es sich um Werke handelt, die gegen Gott sind, dann gilt's, dass du Gott mehr gehorchen musst als den Menschen. In Psalm 118, es steht ja in der ganzen Heiligen Schrift immer wieder dasselbe und wird uns immer wieder schon vorschattend betont und dann in der Erfüllung durch das Kommen Jesu. Da steht im Psalm 118, Vers 8 und 9 folgendes. Es ist gut auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Menschen. Es ist gut auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Also auch wenn wir der Obrigkeit untertan sein sollen, sollen wir uns nicht gänzlich auf ihre Anweisung verlassen, sondern sie prüfen vor Gott und seinem Wort. Und wenn wir merken, es ist nicht mit Gottes Wort übereinstimmend, dann sollen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Deswegen die ganze Diskussion von Homosexualität ist Unsinn. Wir gehorchen Gott mehr. Wenn er sagt, das ist Sünde, dann ist das Sünde. Da kann kommen, wer will. Und irgendetwas dort orakeln, dass man das anders leben muss. Selbst religiöse Leute tun das so. Wir haben jetzt da festgestellt, dass dieses nur in Zusammenhang mit Okkultismus zu sehen war. Aber die menschliche Veranlagung ist ganz natürlich als Geschenk Gottes anzusehen. Das ist Lüge. Da folgen wir nicht nach, sondern Gottes Wort sagt eindeutig, dass das abartig und Sünde ist. Es gibt ja viele Sünden, aber alle Sünden, für alle Sünden ist Christus am Kreuz gestorben. Und er will den Sünder heilen und retten. Die Begründung des Auftrages, das will ich auch noch sagen, im Gehorsam gegen Gott, gaben die Apostel vor dem Hohen Rat in der Weise, dass sie auf der einen Seite entschieden waren, ganz Gottes Wort zu beachten und das Geschenk in Jesus Christus anzunehmen, sondern sie zeigten aber auch zusätzlich ihre Freudigkeit und ihren Dienst dem Nächsten gegenüber. Sie zeigten, dass plötzlich eine Verantwortung und ein Liebesdienst dem Nächsten gegenüber nötig ist. Und sie taten es, denn sie lehrten das Volk. Sie lehrten die Leute, die Fragen hatten, wie kann ich selig werden? Was ist der Sinn in meinem Leben? Das taten sie. Mit den anderen hielten sie sich nicht so auf, die bloß immer diskutieren wollen. Paulus schrieb das ja auch schon, halte dich nicht mit den Leuten auf, die da so viel reden wollen über Geschlechtsregister und weiß ich was, sondern rede zu den Leuten, die das Heil der Seele suchen. Die nehmen das gerne auf. Der Grund ihres Dienstes war auch ein mehrfacher. Sie haben das dann deutlich gemacht. Unser Grund des Dienstes ist, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Das haben sie gesagt dort. Er hat ihn auferweckt. Und solches Geschehen ist einmalig. Denn wer von den Toten erweckt wurde und nicht mehr stirbt, der muss ein Zeugnis haben, was über alle Zeugnisse steht. Denn alle Menschen, so steht es ja auch im Hebräerbrief, leben in der Furcht vor dem Tod und sind Knechte. Alle Menschen haben Angst vor dem Tod. Hebräer 2, Vers 14 und 15. Und wenn da jemand ist, das war die Begründung ihres Dienstes, der auferstanden ist von den Toten und nicht mehr gestorben, ja, dann muss da ein Zeugnis sein, was weitergegeben werden darf und soll. Denn das ist ja größer als alles andere. Darum können wir nicht schweigen. Wir können nicht schweigen von der Auferstehung Jesu Christi. Und diese Tatsache bekräftigten die Apostel in ihrem Zeugnis vor dem Hohen Rat. Sie sagten ihm, ihr wisst doch, der war tatsächlich tot. Der habt ihr gekreuzigt. Er war tot. Also sie erinnerten ihn an. Und der ist auferstanden. Und er lebt. Der ist nicht wieder gestorben. Das ist der Grund unserer Bewegung, warum wir das Evangelium verkünden. Und der zweite Grund ist, er ist nicht nur auferstanden von den Toten, sondern er ist gen Himmel gefahren. Da, wo niemand sonst hinkommen konnte. Und wenn das so ist, dann muss er ein Fürsprecher für uns geworden sein. Ja, die einfachen Leute erklärten dem Hohen Rat, was Evangelium bedeutet. Denn der Hohe Rat hat ja gemeint, das sind ganz ungelehrige Leute, die haben gar keine Ahnung. Aber die keine Ahnung hatten, die haben den anderen erzählt, was Leben ist. Ja? Er ist ja gen Himmel gefahren. Und er muss verkündigt werden als unser Fürsprecher. Und ein drittes, er ist der Fürst und Heiland geworden. Das Evangelium vom Kreuz muss allen gesagt werden, weil Jesus von Gott zum König aller Könige und zum Heiland aller Sünder gemacht worden ist. Alle, die zu ihm kommen, werden von ihren Sündenlasten total befreit und erlangen eine neue Führung aus dem Königreich Gottes heraus. Und das haben die ja erlebt. Pfingsten, das war eine neue Kreatur. Und noch ein weiterer Punkt, sagten sie, Wir sind davon Zeugen. Wir reden nicht vom grünen Tisch. Wir haben das nicht gelesen, sondern erlebt. Das ist ja was ganz anderes. Man kann ja viel lesen, belesen sein, aber was anderes ist, wenn man es erlebt hat. Wir sind Zeugen. Wir haben das selber miterlebt, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und diese Gewissheit macht uns zu solchen Zeugen, Zeugen, die dem Nächsten einladen konnten, diesen Jesus aufzunehmen. Und dann war noch ein Punkt, wo deutlich wurde, nur Gehorsam bringt wirklich Leben. Wo das Evangelium durch die Vollmacht des Heiligen Geistes verkündigt wird, geht es durchs Herz. Und wir haben zwei Stellen schon in der Apostelgeschichte, jetzt die zweite Stelle, wo es durchs Herz ging. Gleich nach Pfingsten, bei der ersten Predigt, Petrus, da ging es den Leuten durchs Herz. Und jetzt kann Unterschiedliches im Herzen geschehen. Bei den ersten ging es durchs Herz und sie bekehrten sich. Und hier heißt es, es ging ihnen durchs Herz und sie wurden verstockt und wollten die töten. Also durchs Herz geht es dann in jedem Falle. Aber die Entscheidung ist das Wichtige. Die einen nehmen die Botschaft an und die anderen werden verstockt. Nicht in Kapitel 2, Vers 17 heißt es, es ging ihnen durchs Herz und sie kamen zur Entscheidung für Jesus. Neue Kreaturen. Und jetzt in Vers 33. Diese Herzensangelegenheit führte dazu, dass sie die Apostel töten wollten. Ungehorsam gegen Gottes Wort führt immer in das Abseits des Lebens. Wenn man Gottes Wort nicht annimmt, Gottes Arbeit in Christus nicht annimmt, muss man auf Abwege kommen. Selbst ein zunächst gesegneter Saul, der erste König in Israel, ging wieder auf eigenen Wegen und er wurde verworfen. Königtum weg, er konnte nicht mehr gebraucht werden. Das können wir alles in 1. Samuel 13 und so weiter lesen, wo ihm dann gesagt wurde, das Königtum ist von dir weggenommen. Du hast selbstständig gehandelt. Gott kann solche Leute nicht gebrauchen, die anfangen selbstständig zu handeln, ohne ihn. Und Samuel hat gesagt, ich habe dir genau gesagt, was Gott will. Und du hast dir deine eigenen Gedanken gemacht. Vielleicht im menschlichen Sinne gute Gedanken. Du hast ein Tiere gebracht, die du hättest schlachten sollen. Du hast einen König gebracht, wo du dachtest, naja, da kriegen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Geld für den, wenn wir den als Geisel haben. Du wolltest gute Opfer bringen. Aber Gott hat gesagt, das soll nicht so sein. Er hat gesagt, du sollst sie töten. Alle. Gottes Wort muss darüber stehen. Sonst kommst du auf Abwege. Wer aber im Gehorsam gegen Gottes Wort über alle Worte von Menschen und Geistern sein Leben führt, wird Sicherheit und Segen empfangen. Ich lese da nochmal im Buch der Sprüche ganz wunderbare Worte. Im Kapitel 1, Vers 33 heißt es zum Beispiel, wer mir gehorcht, wird sicher bleiben. Und er wird genug haben und er wird kein Unglück fürchten. Wer mir gehorcht, spricht der Herr. Und in Kapitel 8, Vers 32 auch nochmal von Sprüche. Das ist so wunderbar, wie uns das alles mitgeteilt wird. Hört doch, so gehorcht mir nun, meine Kinder, wohl denen, die meine Wege halten. Hört die Zucht und werdet weise. Und lasst diese nicht fahren, wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er warte an den Pfosten meiner Tür. Wer mich findet, der findet das Leben und wird Wohlgefallen vom Herrn erlangen. Der findet das Leben. Wer aber an mir sündigt, der verletzt seine Seele. All das schwang mit, hier in der Apostelgeschichte, in der ersten Gemeinde, wo sie diese frohe Botschaft nicht nur reden, sondern leben konnten. Gott muss immer höher geachtet werden als alles andere. Und sie sahen ja auch die Freudigkeit der Apostel. Sogar als sie geschlagen worden sind, waren die immer noch froh. Weil diese Freude keiner kaputt machen kann. Die Freude am Herrn, die kann man nicht rausprügeln, sondern die bleibt einfach drin, wenn wir sie festhalten. Das möge der Herr uns schenken, auch im Blick auf dieses Wort aus der Apostelgeschichte, dass wir das neu für uns in Anspruch nehmen. Amen.